Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute.
Moin und willkommen zu Herzblut und Heilkunst, dem Podcast aus dem St. Marien-Hospital hier in Friseute. Schön, dass Sie wieder dabei sind. In der letzten Folge, da haben wir zurückgeschaut auf ein Jahr Schutzschirm. Heute drehen wir das Thema mal weiter und zwar ganz konsequent nach vorn. Denn jetzt geht es um die Zukunft des Hauses. Welche Vision trägt das St. Marien-Hospital? Welche Projekte starten gerade? Welche Chancen ergeben sich aus der Krise? Und wie will das Haus langfristig stabil bleiben? Wir sprechen über neue strategische Schwerpunkte, über Investitionen und Innovationen, über Personalstrategie, Patientenerfahrung und Qualität. Und wir reden über Verantwortung. Was muss passieren, damit sich eine solche Krise nicht wiederholt? Auch heute sind wieder die Menschen bei uns, die das St. Marien-Hospital durch die Krise geführt haben und die jetzt die Zukunft gestalten. Aus der Geschäftsführung begrüße ich erneut Bert Wessels und Yvonne Westerheide. Sie tragen die strategische Verantwortung und entscheiden, wohin sich das Haus in den kommenden Jahren entwickeln soll. Mit dabei ist außerdem Dr. Ralf Weise, Chefarzt und ärztlicher Direktor. Er bringt den medizinischen Blick ein. Welche Schwerpunkte sind sinnvoll? Welche Innovationen werden gebraucht? Aus der Pflege ist wieder Kerstin Thien bei uns. Sie weiß, wie sich Veränderungen auch im Alltag auswirken. Aufs Team, auf Abläufe, vielleicht auch auf die Kultur im Haus. Und aus der Stadt Friseute zu uns gekommen, Franz Nonnenmacher. Er bringt die Perspektive, sag ich mal, aus der Stadt mit ein. Was erwarten Bürgerinnen und Bürger von ihrem Krankenhaus und welche Rolle soll es künftig spielen? Für diesen Blick nach vorne freue ich mich besonders, dass er auch heute wieder mit am Tisch sitzt, nämlich Heiner Stix, Journalist der Münsterländischen Tageszeitung. Moin Heiner.
Moin Lars.
Wenn du heute auf das Haus schaust, welche Entwicklung fällt dir als Außenstehender am stärksten auf?
Am stärksten fällt natürlich zuallererst der Neubau auf. Da ist etwas entstanden, was das Bild des Krankenhauses prägt, was modern aussieht. Ich hatte das Glück, vor der Eröffnung schon mal im neuen OP zu sein, also nicht als Patient.
Also nicht als Crashtest-Dummy.
Nein, nicht als Crashtest-Dummy, sondern einfach als Beobachter. Das ist ein Unterschied und das fällt natürlich als allererstes auf. Mir fällt auch auf, dass eine gute Stimmung herrscht im Krankenhaus. Ich gehe hier tatsächlich häufig mittags essen, weil es schön nahe zur Redaktion liegt, sitzt dann mit Leuten am Tisch, die hier im Krankenhaus arbeiten. Und es ist eigentlich nie ein Thema, wie geht's jetzt weiter, müssen wir Sorgen haben oder sowas, sondern es geht dann mal um Patienten, da werden natürlich nie Namen genannt, wenn ich dabei bin. Es geht mal um Maßnahmen, was man alles machen kann. Aber es ist nie irgendwie so ein sorgenvoller Blick in die Zukunft. Man hat das Gefühl, dass die Leute sagen, ja, wir sind hier und wir sind gekommen, um zu bleiben.
Nun hat sich ja das St. Marien-Hospital vor Jahren schon spezialisiert, also auch ausgedehnt, so möchte ich es mal beschreiben, mit dem Adipositas-Zentrum Nordwest, ein Exzellenzzentrum, das weit über die Grenzen des Landkreises Cloppenburg hinaus bekannt ist und auch von Patienten aus der ganzen Republik besucht wird. Welche Chancen siehst du eigentlich genau darin für das St. Marien-Hospital?
Ich glaube, dass es tatsächlich diese Spezialisierung ist, die eine Chance für kleine Häuser sind. Man muss immer die sogenannte Feld-, Wald- und Wiesenversorgung, also in der Chirurgie zum Beispiel, auch in der inneren Medizin, ich glaube, die muss man anbieten. Und ich glaube, die sind auch in kleinen Häusern gut aufgehoben. Aber damit das Haus auch aus einem größeren Bereich angenommen wird, braucht man Spezialisierungen. Die Adipositas natürlich spielt da eine große Rolle. Ich denke auch die Geriatrie, die ist hier in Friseute auch recht stark, auch weil wir ja immer älter werden. Wir haben noch die Suchtmedizin hier in Friseute. Und das sind drei Bereiche, die, glaube ich, auch sehr gut in die Region hineinpassen. Mhm. Denn auch diese Region wird immer älter, auch wenn wir nach wie vor ein sehr junger Landkreis sind. Von daher haben wir im Moment so von außen betrachtet ein ausgewogenes Haus, das die Bedürfnisse der Bevölkerung eigentlich gut auffängt und bei dem man das Gefühl hat, für das, was der normale Mensch als Krankheit, als Krankenhaus-Thema empfindet, sind wir gut aufgestellt, da kann ich hierher kommen. Was jetzt noch dazukommen könnte, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist natürlich Sache der Spezialisten, die hier sitzen. Die KI in der Medizin, das ist ein total spannendes Thema. Da gibt es ganz viel, was noch kommen kann. Aber das müssen die Spezialisten machen. Und dann, denke ich, ist es unsere Aufgabe, auch die Bedeutung dessen zu transportieren.
Aber wenn du mal so auf Investitionen, Kooperationen und Digitalisierung schaust, traust du dir zu, zu sagen, wo möglicherweise das größte Potenzial liegt und wo vielleicht noch Zurückhaltung ist?
Ich glaube, das größte Potenzial liegt sicherlich im Ausbildungsbereich. Die Universität Oldenburg baut ja gerade auf die Studienplätze. Und da ist sicherlich die Hoffnung da, dass bei den nachrückenden Medizinerinnen und Medizinern dann auch welche den Weg nach Friseute finden. Denn im Moment ist es ja tatsächlich so, alles, was in Oldenburg ausgebildet wird, wird auch von den dortigen Kliniken sofort absorbiert. Da gibt es kaum einen Grund, nach Friseute zu gehen ans Krankenhaus. Da, glaube ich, ist eine ganz große Chance an Kooperationen, um ja auch die Zukunft des Hauses sicherzustellen.
Yvonne Westerheide, wenn Sie einmal auf die kommenden Jahre schauen, welche strategischen Schwerpunkte setzt das St. Marien-Hospital künftig ganz bewusst? Digitalisierung ist natürlich ein ganz wichtiges Thema im Ausbau vielleicht auch ambulanter Strukturen. Wie sehen Sie das?
Ja, ambulante Strukturen haben wir ja schon. Wir haben 3 MVZen, einmal direkt am Standort Friseute, 1 in Garrel und 1 in Ostrauderfehn, sodass wir ein vollumfängliches Paket tatsächlich haben. Die MVZen sind die erste Anlaufstation für Patienten. Je nachdem, ob es dann ein geriatrischer Patient ist, könnte er ins Pflegeheim gehen oder in die ambulante Pflege oder in die Tagespflege, nachdem er vielleicht vorher sogar bei uns stationär im Krankenhaus war und exekiert war. Also das bedeutet, dass er Flüssigkeit zu wenig in sich hatte. Das sind so typische Sachen bei älteren Patienten. Dann sind sie schlecht versorgt und so greift alles ineinander. Und ambulanter Sektor ist ja von der Politik auch gewollt, dass man den ausbaut, dass man sektorenübergreifend arbeitet. Da wird Herr Wessels sicher gleich auch nochmal was zu sagen. Und all das hat er in den letzten Jahren schon sehr gut angelegt.
Das bedeutet, wenn ich das jetzt richtig zusammenfasse, Ben Wessels, das Krankenhaus wird in der Region noch eine stärkere Rolle spielen, auch in der Versorgung für die Zukunft?
Da gehe ich fest von aus. Das heißt, die Finanzierung läuft aneinander vorbei und wir müssen durch eine Überwindung der Sektoren dafür sorgen, dass wir sowohl ambulant als auch stationär, ich sage einfach mal, die Menschen in den Blick nehmen und auch deren Bedürfnisse erfüllen können. Vor dem Hintergrund haben wir denn damals schon vor über 15 Jahren uns entschieden, dass wir auch im ambulanten Sektor tätig sein wollen. Hat ja dann auch zur Konsequenz, dass wir auch unter anderem auch einen weiteren Schwerpunkt aufbauen konnten. Das war die Orthopädie. Mit über 350 orthopädischen Eingriffen in 2025 sind wir auch ganz ordentlich dabei und da ist noch Potenzial nach oben. Das kann dann dazu führen, dass wir vielleicht irgendwann mal auch 10% unserer Patienten aus diesem Sektor haben.
Der Wettbewerb im Gesundheitswesen wird aber härter. Das ist nun mal so. Wie will sich denn eigentlich das St. Marien-Hospital gegenüber größeren Häusern wie in Oldenburg zum Beispiel und auch privaten Trägern behaupten?
Also ich glaube, da kann ich auch für die Stiftungsräte sprechen, also für die Stiftung selber und ich kann auch, glaube ich, für Yvonne sprechen. Wir wollen selbstständig bleiben. Auf der anderen Seite wollen wir neben unserer Selbstständigkeit als St. Marien-Stift, wollen wir Kooperationen eingehen, die auch über die Grenzen für Solltes hinausgehen, nach Oldenburg, in den südlichen Bereich, in die westlichen oder östlichen Bereiche. Man muss gucken, was am besten zu einem passt.
Was passt denn am besten?
Natürlich liegt nahe die Universitätsmedizin in Oldenburg. Es werden über 200 Studenten jedes Semester ausgebildet, die irgendwann mal auf den Markt gehen, die sich orientieren, die vielleicht auch ihr soziales Umfeld dann hier in Oldenburg gefunden haben, in der Region gefunden haben und dann auch vielleicht oder hoffentlich hier am St. Marien-Hospital in der Antichten oder St. Marien-Stiftung dann ihre berufliche Heimat finden. Das geht nur über Kooperationen und eine Unimedizin, das sieht man auch in Oldenburg selber, die Stadt, die wächst und die wächst mit der Unimedizin. Wenn man den nächsten Reformschritt überleben möchte, das gilt für jedes Krankenhaus, vom Bodensee bis zur Ostseeküste, dann brauche ich finanzielle Stabilität und die haben wir geschaffen.
Aus medizinischer Sicht, Dr. Ralf Weise, welche Fachbereiche sollen denn eigentlich in den kommenden Jahren besonders gestärkt oder auch weiterentwickelt werden?
Alle, die wir jetzt schon im Grunde hier im Hause haben, die sollen weiter gestärkt und wieder gefördert werden.
Also bloß nicht abwarten, bis es irgendeine Entscheidung gibt vom Land, so von wegen, ihr seid jetzt nur noch dafür zuständig oder dafür.
Ja, also abwarten,
jetzt klotzen.
Abwarten tun wir auf jeden Fall nicht, sondern natürlich sehen wir zu und jeder in seinem Bereich und auch im Kontext der gesamten Klinik, dass wir gucken, dass wir unser Portfolio, das wir jetzt anbieten, schon natürlich erhalten und ausbauen. Und zwar im Rahmen der Möglichkeiten. Man muss selbstkritisch sein, man muss natürlich immer gucken, was können wir hier in Friseute machen. Das ist auch das, was ich meinen Kollegen mitgebe, wenn jemand meiner Oberärzte oder auch die Kollegen aus den anderen Abteilungen auf irgendeinen Kongress gehen, dass man sagt, guckt mal, welche Möglichkeiten es gibt, was wir eventuell noch hier anbieten können zusätzlich, womit man vielleicht auch überregionale Patientenströme generieren kann. Was gibt es in der Region vielleicht nicht oder wenig? Ich meine, so ist ja im Grunde auch die Adipositas-Chirurgie hier irgendwann mal erwachsen, weil das ja auch Themen sind, die vielleicht nicht jedes Krankenhaus macht, die vielleicht auch, sagen wir mal, nicht jeder Kollege ist jetzt besonders scharf darauf, bestimmte Patienten schwerpunktmäßig zu versorgen. Und das kann man sich zunutze machen, indem man sagt, das ist unser Schwerpunkt hier, im wahrsten Sinne des Wortes. Da gibt's andere Bereiche auch. Wir machen ja nicht nur Adipositaschirurgie und wir machen natürlich die Grund- und Regelversorgung, sondern es gibt auch andere Bereiche, bei denen wir uns hervorheben, auch im chirurgischen Bereich, im unfallchirurgischen, orthopädischen Bereich und so weiter. Also wir klotzen weiter. Müssen natürlich auch mit dem Augenmaß immer gucken, ist das was für Friseute? Können wir das hier auch tatsächlich mit ausreichender Qualität darstellen? Da gibt's das eine oder andere, wo man natürlich auch investieren muss. Und da sind wir immer in enger Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung, dass man sagt, zum Beispiel, ich habe eine Idee oder ich würde gern das hier etablieren. Da muss man gucken, was kostet das? Wie sieht die Perspektive aus und wie amortisiert sich das im besten Falle natürlich auch?
Was haben Sie denn da für eine Idee?
Ich hatte bei der letzten Sendung das ja schon mal oder bei den letzten Podcasts schon mal gesagt, dass wir natürlich, was jetzt mein Bereich angehen muss, einfach am Ball bleiben müssen, was KI angeht, Digitalisierung und Robotik angeht, weil das ist einfach der nächste Schub, der nächste chirurgische Schub, die nächste Innovation, die einfach kommen wird.
Also ChatGPT, das ist ja das, was der Otto-Normalbürger, sag ich mal, kennt, wenn es um KI geht.
Ja.
Und ich habe Apps vielleicht auf dem Handy, bei Instagram, wo mir denn irgendwelche Bilder neu zusammengestellt werden, in einem neuen Design. Das ist alles KI gesteuert. Aber was passiert denn in der Chirurgie?
Also in der Medizin gibt es unheimlich viele Bereiche, oder sagen wir mal so, es gibt eigentlich keinen Bereich, in dem nicht KI in Zukunft auch eine Rolle spielen wird. Das fängt an bei der Arztbriefschreibung, bei der Diagnosestellung, bei der Hilfestellung der KI jetzt im Rahmen der Diagnostik.
Bei also der Diagnosestellung?
Ja, klar. Man muss ganz ehrlich sagen, das ist KI, kommt da jetzt mit rein, aber dass jetzt ein Algorithmus einen helfen kann jetzt bei der Diagnosestellung, gibt es schon seit längerem. Das ist zum Beispiel Thema meiner Doktorarbeit gewesen vor 30 Jahren. Also das Thema gibt's schon länger. Nur, dass das jetzt noch weiter spezialisiert oder noch weiter vertieft wird. Es ist nicht immer ganz so einfach. Wenn ein Patient zu mir in die Sprechstunde kommt und er hat eine Beule im Bereich der rechten Leiste, dann kann ich das untersuchen und kann sagen, das ist ein Leistenbruch, den operieren wir. Interessant wird es aber eben bei Patienten natürlich, die verschiedene Symptome hat, die man nicht unbedingt einer Erkrankung zuordnen kann. Und man muss versuchen, dann eben zu gucken, wo ist das Problem und wie behandle ich diesen Patienten am besten. Und das kann man natürlich, da ist unheimlich viel Empirik dabei. Da muss man natürlich auch, ich sage immer, zum Äußersten greifen und sich den Patienten angucken und auch mit dem Patienten reden. Ein Chef von mir hat immer gesagt, der Patient sagt, was er hat. Also diese Erfahrung spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Aber zusätzlich gibt es auch natürlich Algorithmen und eben auch KI, Lösungen, auch jetzt schon und in Zukunft noch mehr, die einen dabei unterstützen können. Die ganzen Parameter, die uns zur Verfügung stellen, vielleicht in ein Programm hineinwerfen oder in eine KI, dass dann das System sagt, okay, das könnte mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit das und das sein, mach doch diese und diese Untersuchung noch, dann könnte es auch eher eine ganz seltene andere Erkrankung sein, die man vielleicht nicht immer gerade auf dem Schirm hat. Und in dem Zusammenhang ist es schon sinnvoll und auch notwendig, jetzt und in Zukunft natürlich solche Systeme mit zu nutzen.
Auf welches Wissen greift denn diese KI dann zurück?
Also das ist ja das Thema überhaupt, Big Data. Das heißt, alle Systeme oder alle Firmen, die auch mit KI arbeiten, sind darauf angewiesen, dass sie Daten generieren, dass sie also an einen großen Pool Daten kommen. Und das machen die Systeme natürlich, indem sie von Anfang an, sobald sie KI benutzen, auch natürlich die Daten sammeln, die der Benutzer da eingibt, sodass die KI dann auch im Laufe der Zeit immer mehr Erfahrung sammelt und im Grunde auch später davon lebt.
Franz Nonnenmacher, wenn Sie jetzt Dr. Weise zuhören und mitbekommen, dass KI, die künstliche Intelligenz, zunehmend Einzug halten wird in den Krankenhausalltag, auch in die Chirurgie, was löst das in Ihnen aus?
Also ich kann mir vorstellen, dass auch im medizinischen Bereich die KI sehr wohl eine große Rolle spielen wird, wie in allen Bereichen. Bei den Bürgern klingt natürlich häufig noch in der Diskussion an, unabhängig von KI im medizinischen Bereich, was man mit KI alles für einen Unsinn veranstalten kann. Also KI wird eine Rolle spielen, löst bei vielen Menschen aber immer noch Skepsis aus.
Ja gut, aber auf der anderen Seite kann es ja auch ein Zeichen sein dafür, dass dieses Krankenhaus mit der Zeit geht, am Puls der Zeit auch arbeitet. Das kann ja auch was Beruhigendes sein, oder?
Für mich ist es beruhigend. Also ich halte viel von KI, dass man es vernünftig anwendet. Auch in meinem früheren beruflichen Umfeld habe ich das noch etwas mitgemacht, aber dann war ja für mich Schluss. Ich denke auch, dass die Menschen sich damit arrangieren, dass sie das akzeptieren. Das muss nur immer wieder dargestellt werden. Die Politik wird natürlich zum Beispiel aufpassen müssen, dass sie Grenzen setzt, nicht? In jedem Bereich, vielleicht auch im medizinischen Bereich, dass da die KI nicht nachher die Herrin des Verfahrens ist und der Arzt nur noch der Ausführende.
Vor ein paar Jahren wurde immer noch gelästert, Dr. Weise, im Zweifelsfall musste mal Dr. Google fragen und dann haben irgendwelche Menschen gegoogelt. So weit weg von der Realität ist das aber auch nicht.
Ja, aber das Problem gerade, wenn ich google, ist ja, dass man im Internet gucken muss, aus welcher Quelle man die Informationen schöpft und man kann das schlecht bewerten. Also ein guter Dreh ist eigentlich immer, wenn Sie mal etwas googeln und versuchen, sich im Internet zu informieren über ein Thema, über das ich am besten Bescheid weiß. Also wenn ich in meinem Fachbereich jetzt google und ein Thema nachgucke, dann kann ich auch das am besten bewerten, was ich da lese. Man kann in der Regel auch gut differenzieren, dass das Unsinn ist oder dass das eine Sache ist, mit der ich gut was anfangen kann. Das kann aber jemand, der jetzt von außen quasi in einem anderen Bereich versucht, Informationen zu sammeln, nicht immer differenzieren. Also das ist nicht ganz so einfach und deswegen ist das einer der Gründe, weshalb uns im Grunde Dr. Google im Alltag nicht unbedingt hilft. Die KI-Systeme, die ich meine, sind ja spezialisiert jetzt für medizinische Bereiche. Das ist eine Chance für den Patienten auch, die Qualität zu verbessern und auch für uns, denn man darf das nicht vergessen. Es geht im Grunde ja darum, dass man den nah am Menschencharakter nicht verliert dabei, sondern im Gegenteil sogar vielleicht mehr Möglichkeiten schafft, dann nah am Menschen zu arbeiten und auch da zu sein für den Menschen. Also nicht, dass Sie das so verstehen, dass wir als Mediziner in den Hintergrund geraten, sondern nur noch ein Roboter und KI dann therapiert, sondern das machen immer noch wir und bleiben auch dicht am Menschen und nah am Menschen. Das ist ein Instrument und ein Werkzeug. Und wir kommen da sowieso nicht drum herum, also ob wir wollen oder nicht.
Ich frage mal ganz ketzerisch, Bernd Wessels, wäre das auch eine Möglichkeit, dem Fachärztemangel ein wenig zu begegnen? Quereinsteigern eine Chance zu geben, die sich medizinisch ein bisschen weiterentwickeln wollen? Im Zweifelsfall fragen die KI.
Das wäre mutig, das sehe ich nicht so.
Also ja, ich meine, es gibt einen Baumarkt, der das ja sagt, mutig, wer selber macht.
Ja, ich selber habe eine Tochter, die jetzt gerade als Ärztin angefangen ist zu arbeiten und ich weiß, was sie gelernt hat und ich weiß auch zu schätzen, was die vielen Ärzte hier im Hause gelernt haben. Also ich sehe nicht, dass KI den medizinischen Beruf ersetzen oder gar ablösen kann. Da würde ich auch mich verhüten. Es muss alles ergänzt werden, es muss zusammenfassen. Wir haben vorhin das Thema auch von Ralf Weise gehört, man muss Daten haben, Big Data haben. Diesen Weg sind wir immer schon gegangen. Wir haben seit nahezu 15 Jahren eine digitale Akte. Die kann man auch quasi auslesen, könnte auch diese Daten nutzen, wenn man jetzt die Instrumente von KI dann wiederum nutzen möchte. Da sind wir schon recht gut aufgestellt. Wir sind schon ein sehr digitales Haus. Und der nächste Schritt, der dann notwendig wäre für Robotik, für künstliche Intelligenz, die haben wir auch geschaffen mit der Baumaßnahme. Also es wäre technisch möglich, aber man muss für diesen nächsten Schritt dann auch wiederum finanzielle Mittel haben. Und diese finanziellen Mittel, die muss dann auch wiederum die Politik zur Verfügung stellen. Man kann nur dann nach vorne gucken, wenn man auch strukturell finanziell sauber aufgestellt ist. Und das haben wir möglich gemacht, wobei auch ganz klar gesagt werden muss, mit dem, was wir jetzt haben, wird das auch nicht reichen. Da ist die Politik gefragt und ich denke, das war auch eine der Gründe, warum schon unter der letzten Regierung, unter Karl Lauterbach, man von Spezialisierung gesprochen hat, von Leistungsgruppen gesprochen hat, weil nicht jeder alles machen kann. Sehr viel Geld muss man in die Hand nehmen.
Aber dennoch wird ja das Thema das Krankenhaus weiter begleiten. Yvonne Westerheide, Digitalisierung ist ein Dauerthema. Welche digitalen Schritte plant denn das St. Marien-Hospital? Haben Sie da irgendwelche Projekte, über die Sie schon etwas sagen können oder in welche Richtung auch Gelder möglicherweise anders verlagert werden? Gibt es da Schwerpunkte?
Das ist das größte Problem im Gesundheitswesen. Wir arbeiten ja mit gedeckelten Budgets. Trotzdem möchten wir modern sein, so wie andere Industrieunternehmen, die aber an ihrer Preisgestaltung drehen können und damit dann solche Dinge finanzieren können. Das können wir leider nicht. Also wir müssen immer mit dem, was wir haben, arbeiten und versuchen dann davon was abzuknapsen, um zum Beispiel Telemedizin voranzutreiben. Das machen wir auch schon in einer Kooperation, dass wir für ein anderes Krankenhaus die Möglichkeit bieten, telemedizinisch zu unterstützen, weil wir das Personal haben, was denen vielleicht fehlt.
Telemedizin heißt konkret was?
Es wird über den Patienten in einer Videotelefonie besprochen, wie man damit weiterverfahren müsste, ohne dass der Kollege hier aus dem Haus in das andere Haus fahren muss. Es gibt Patienten, zum Beispiel mit hüftgelenksnahen Femurfrakturen nennt man das. Das ist der typische Oberschenkelhalsbruch bei älteren Generationen, die dann auch in der Geriatrie begleitet werden. Und es gibt ein Haus, das die angeforderten personellen Ressourcen nicht hat. Und da unterstützen wir quasi in einer Kooperation telemedizinisch. Also der Patient muss innerhalb von 24 Stunden operiert werden und es muss ein geriatrisches Konsil erfolgen. Das ist zum Beispiel etwas, da sind die Systeme für angelegt. Das haben wir, weil beide Häuser auch mit dem gleichen KIS, also Krankenhausinformationssystem, arbeiten, sehr gut lösen können. Und da möchten wir gerne noch weiter ausbauen, auch für andere Bereiche.
Also müssen ja medizinische Daten transportiert werden. Das muss auch noch datengeschützt passieren. Mhm. Keiner möchte, dass man über Google oder wie auch immer bestimmte Informationen verschickt, die dann wiederum wo auch immer mitgelesen werden können. Das geht über gesicherte Kanäle. Es sind auch Bildquellen dahinter, Fotos, Röntgenbilder, andere, ich sage einfach mal, diagnostische Ergebnisse, die transportiert werden müssen. Das alles haben wir geschaffen, das können wir auch. Schon unter der Regierung von Angela Merkel hat der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn das Krankenhaus-Zukunftsgesetz auf den Weg gebracht. Und wir auch hier im Friseute haben über zwei Fördertöpfe aus diesem großen Gesetzespaket knapp 2 Millionen Euro an Fördergeldern bekommen und haben uns auf den Weg gemacht, diesen Weg gehen zu können. Es ist noch nicht alles abgeschlossen, aber alle im Prinzip Gelder mussten auch ausgegeben werden, also musste bestellt werden. Das haben wir auch alles gemacht. Und die müssen bis Ende 2026, Beginn 2027 auch laufen, diese ganzen Sachen, die IT-Angebote und was wir da haben. Da sind wir auf einem guten Weg, dass das auch gelingt. Und das ist auch vielen gar nicht bekannt. Wir haben bei uns 5 Mitarbeitende, die auch in der IT arbeiten, die Medizintechnik machen. Und einen 6. suchen wir in der Ausbildung. Also das ist ein großer Schwerpunkt. Der muss auch laufen in der Infrastruktur, in den Angeboten, die es auf dem Markt gibt. Und wenn man diesen Schritt gemacht hat und gefüllt hat, dann kann man den nächsten Schritt wiederum gehen. Die Vernetzung in der digitalen Medizin.
Wir haben natürlich schon ein ziemlich ausgeklügeltes digitales System. Das heißt, wir machen ja viele OPs minimal invasiv, speichern Filme und Daten und bearbeiten diese auch. Dann haben die Möglichkeit, über, ich glaube, 4 oder 5 Monitore eine OP durchzuführen in 4K-Auflösung und all solche Dinge. Alles, was Sie aus dem Fernsehbereich kennen, haben wir natürlich auch im OP. Und das Ganze eben jetzt auch auf noch höherem Niveau, als wir es ohnehin schon hatten, sodass das Ganze schon sehr modern ist.
Wenn Sie jetzt schon so operieren, minimal invasiv, ja, und Sie haben diese 4K-Auflösung, von der Sie gerade sprachen, über 5 Bildschirme, würden Sie sagen, so genau könnte ich das, selbst wenn ich direkt über dem Patienten jetzt wäre und operieren müsste, an der offenen Wunde, sage ich mal, an dieser Stelle, so genau könnte ich das gar nicht sehen. Das ist jetzt viel genauer.
Ja, das kann man so sagen. Vor allen Dingen, weil wir mit den Systemen, mit denen wir operieren, also generell mit der Schlüssellochtechnik ja in Bereiche gucken können, hochauflösend, und das Ganze auch 4- bis 16-fach vergrößert, je nachdem, welchen Zoom-Bereich Sie nehmen. Können Sie hinter die Organe gucken, können im Oberbauch zum Beispiel hinter die Rippen und Brustbein gucken, in einem Bereich, den Sie also bei einer offenen Technik gar nicht unbedingt erreichen würden. Und wenn wir speziell jetzt auch an die adipösen Patienten denken, Sie müssen sich vorstellen, dass die Vorlaufstrecke in der Bauchdecke manchmal relativ lang ist, um in den Bauch zu gelangen. Wenn Sie da also etwas im Bauch operieren wollen, dann müsste man einen relativ großen Schnitt machen, um im Bauch zu operieren. Und dann haben Sie schlechte Möglichkeiten, was zu sehen. Durch die Spiegelungstechnik, die wir anwenden, ist das so, dass die alles vor sich sehen, stark vergrößert, können eben elegant operieren. Und das ist schon, muss man sagen, ziemlich cool. Das ist nicht die aktuelle Stufe der Entwicklung, sondern, wenn Sie so wollen, eine Entwicklung, die vor 30 Jahren begann. Also als ich angefangen habe zu arbeiten, da hatte mein Chef, war damals schon sehr innovativ und hat über diese Techniken operiert. Natürlich nicht mit dem Equipment, den wir jetzt haben, Röhrenmonitore und alles nicht so scharf dargestellt und all solche Dinge. Auch die Kontrolle des Gasflows und so weiter war nicht so, wie wir es heute haben. Also es ist schon viel besser heute. Aber im Prinzip war das die letzte Evolutionsstufe, die wir damals gemacht haben in der Chirurgie. Und die nächste steht jetzt vor der Tür, und das ist dann eben Robotik mit KI und allem drum und dran. Bedeutet, dass Sie in der Lage sind, auch jetzt schon im OP mit einem Robotersystem unterstützt zu operieren. Der Roboter operiert nicht alleine, sondern Sie operieren, aber mit Hilfe eben eines Roboters. Und damit sind Sie dann noch in der Lage, noch feiner zu operieren, Artefakte herauszufiltern. Das geht dann so weit, dass Sie am schlagenden Herz quasi operieren. Aber das, was Sie auf dem Monitor sehen, ist ein stillstehendes Herz, weil die Software die Bewegung des Herzes raustriggert, sodass Sie in aller Ruhe dann operieren können, Bypass operieren können am Herzen oder ähnliche Dinge. Die nächste Stufe ist dann für mich in der Chirurgie, dass eben gewisse Unterstützung des Robotersystems Ihnen dann helfen bei der OP. Also Sie sind immer noch der Akteur. Es geht auch so weit, dass es dann die Möglichkeit gäbe, und die gibt es auch jetzt schon, Telechirurgie zu machen. Also im Grunde das, was Frau Westerheide erzählt hat, was jetzt eine Beratung am Telefon, Videokonferenzen und so weiter angeht. So ist die Idee eines Roboters entstanden, weil die amerikanische Armee mal den Auftrag gegeben hat, die wollen, dass an der Front die Soldaten optimal versorgt werden, wenn sie also eine Operation brauchen. Und deswegen wurde eine Firma beauftragt, vor über 20 Jahren ein Robotersystem zu bauen, mit dem man in der Lage ist, dass also der Chirurg quasi 8000 Meilen entfernt von dem Geschehen ist, an einer Konsole sitzt und dann operiert, und der Roboter macht das dann vor Ort. Und das ist so ein bisschen die Idee, die damals entstanden ist, und das hat sich dann in den letzten 20, 25 Jahren dann weiterentwickelt natürlich. Und solche Systeme sind in vielen OPs auch schon im Einsatz. Die operieren nicht selber, es ist immer ein Operateur da, nur der sitzt oder der steht gar nicht unbedingt am Patienten, sondern der sitzt an einer Konsole daneben und kann eben computergesteuert oder unterstützt, nicht gesteuert, sondern unterstützt, operieren. Das gibt es in der Unfallchirurgie, Orthopädie, genauso wie natürlich in anderen chirurgischen Fächern, Gynäkologie, Urologie und so weiter, aber natürlich auch bei uns in unserem Bereich.
Schon ein bisschen strange, oder?
Nee, cool.
Sie haben ja überhaupt gar keinen Bezug mehr zum Patienten.
Doch, doch, haben Sie natürlich. Der Roboter macht nur das, was Sie machen. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht so, dass eben der Roboter selber operiert. Also sagen wir als Beispiel, manchmal können Nerven oder gewisse Strukturen nicht unbedingt mit dem bloßen Auge, auch mit den hochauflösenden Systemen, so erkannt werden. Aber ein Roboter kann das eventuell erkennen und kann Ihnen dann sagen, vorsichtig, wenn du weiter nach rechts oben gehst, da ist ein Nerv, den du vielleicht in Ruhe lässt. Also völlig jetzt mal so aus dem Bauch. Aber
wenn Sie dennoch weitermachten, würde der Roboter Ihnen mitteilen, ich bin raus?
Genau.
Okay.
Ja, Sie können sich das etwa so vorstellen wie so ein Parksystem beim Auto. Wenn Sie also zurückfahren, mein Auto bremst automatisch, wenn ich irgendwo zu dicht rankomme, abrupt. Und so ein System können Sie natürlich auch, natürlich wirklich in hoher Qualität und mit allen Sicherheitsstandards und allem drum und dran auch sich während der OP vorstellen.
Wie teuer ist denn sowas?
Von bis, würde ich sagen.
Ja gut, hauen Sie mal was raus.
Naja, das
wenn Sie mal so einen Katalog blättern.
Fängst du bei 800.000 an und geht dann in einige Millionen.
Yvonne Westerheide als Frau der Zahlen.
Ich kriege Schnappatmung.
800.000 geht auch noch teurer.
Ja.
Wir reden hier vom günstigsten.
Aber das müssen dann die Universitätskliniken machen, die städtisch gefördert werden.
Okay, aber wir kommen ja daran gar nicht vorbei.
Langfristig nicht, nein. Aber das können wir ad hoc nicht. Da sind wir dann doch die kleine Perle auf dem Land, die Grund- und Regelversorgung macht, mit einer Spezialisierung und mit einem richtig guten Handwerker, der das auch ohne so einen sauteuren Roboter kann.
Bernd Wessels gilt ja manchmal intern auch als das Trüffelschwein, wenn es darum geht, Töpfe ausfindig zu machen, ja, wo es noch Gelder gibt.
Das stimmt.
Ist das noch eine Lebensaufgabe für dich?
Ja. Bevor wir anfangen, darüber nachzudenken, dass hier die Front ist und wir dann aus wo auch immer bedient werden, benötigen wir erstmal in Deutschland ein gutes Netz. Denn ich möchte nicht erleben, dass Ralf Weiß am OP-Tisch steht und dass wir plötzlich ein Funkloch haben und ein Patient dann deswegen verstirbt.
Ja gut, du bist ja nicht im Emsland, da würde ich die Hand nicht für ins Feuer legen.
Das ist hier noch viel schlimmer. Aber nein, also da muss man sagen, bevor wir diesen Schritt gehen, dass wir voll digital in Deutschland sind und diese Sachen auch anwenden können, benötigt man ja auch ein gutes Netz, LTE schon wieder zu wenig, um das zu machen. Und ansonsten haben Ralf Weise und ich schon mal Gespräche geführt diesbezüglich. Es ist wie beim Autokauf auf alles möglich, was man sich da wünschen kann. Auf der einen Seite hat man die Investition von knapp 1 Million Euro. Man hat aber auch 1 Million Betriebskosten in 7 bis 10 Jahren. Mhm. Und diese 2 Millionen müssen finanziert werden, die müssen verdient werden. Yvonne hat das vorhin auch gesagt. Wir haben ja eine Pauschalfinanzierung bei bestimmten Leistungseingriffen. Das muss verdient werden. Das heißt, für mich, Robotik wie in der Industrie auch, es muss ein Prozess abgebildet sein, der unterm Strich dann auch irgendwo anders etwas einspart und dann wiederum den Einsatz möglich macht. Mhm. Ich persönlich sehe das schon so, dass das irgendwann geben wird und dass das auch gar nicht mehr so weit weg ist im Friseute. Da müssen wir natürlich Finanzierungsquellen finden. Ich habe da eine Idee, über den Transformationsfonds das hinzubekommen. Aber auch dort sind wir wieder abhängig von der Politik und von den Entscheidungsträgern, die auch sagen, das kann man sich im Friseute vorstellen. Da muss man schauen.
Also, dass man sich in Friseute einiges vorstellen kann, das wurde ja gerade deutlich in den Ausführungen von Dr. Weise. Kerstin Thien, als eine der beiden Pflegedienstleiterinnen, die Sie ja nun sind, kann man ja schon sagen, bei Ihnen hat sich durchaus etwas getan nach der Krise, so möchte ich es mal sagen, nach dem Schutzschirmverfahren. Denn die Pflegedienstleitung wurde neu besetzt mit einer Doppelspitze. Wir haben auch darüber berichtet im Podcast. Hat die Digitalisierung, von der hier die ganze Zeit die Rede ist, auch bereits bei Ihnen Einzug gehalten?
Also im Bereich der Pflege sind wir da ja auch schon im Bereich weiter. Im Entlassmanagement zum Beispiel arbeiten wir auch mit einem Portal, wo die Kollegen auch Patienten nach einer Kurzzeitpflege suchen können, nach einer Reha. Sowas entlastet natürlich auch schon in dem Bereich. Wir sind auch in dem Sinne ja weiter mit unserer digitalen Akte. Die wird immer noch mal wieder neu dargestellt, dass wir auch vieles nachweisen können. Wir sind jetzt ja auch in dem Bereich, dass wir auch in den Patientenzimmern für die Sicherheit der Patienten sorgen, indem wir auch Sturzsensoren haben, wo wir auch wirklich erkennen können, wenn ein Patient aufsteht und stürzt, dass das auch eine Erkennung ist. Das bringt ja auch ein bisschen Sicherheit.
Denn rumpelt das nicht nur, sondern bei Ihnen leuchtet dann irgendwo auch ein Licht.
Genau, wir werden dann angerufen von einer Stimme. Also die Kollegen auf Station werden angerufen, dass dort eine Bewegung ist und können dann auch gleich in das Zimmer gehen.
Da sagen Sie überhaupt etwas. Die Kollegen werden dann angerufen und können dann auch ins Zimmer gehen. Das setzt ja voraus, dass Sie auch Kollegen haben, die das denn machen werden.
Noch.
Sie sind ja nun auch in einer Position, wo von Ihnen erwartet wird, dass die Pflegedienstleitung durchaus einen Überblick hat, dass genügend Leute da sind. Und Bedarf ist ja an sich immer, oder?
Bedarf ist immer, ja. Wir sind ja auch ein Ausbildungsbetrieb. Das heißt, wir haben auch viele Auszubildende. Wir haben auch jetzt in diesem Sommer einen Kurs mit 3 Auszubildenden, die auch alle 3 bleiben. Ja. Also da sind wir natürlich auch schon immer bemüht. Also wir haben eigentlich einen guten Stamm, der auch da ist. Es kommen immer mal wieder neue dazu. Aber wir haben doch noch welche, die schon lange hier im Haus arbeiten, die schon über Jahre da sind.
Franz Nonnenmacher, Sie sind jemand, der dieses Haus, sag ich mal, seit Kindheitstagen kennt. Wenn Sie einmal Ratschläge geben sollten, wie dieses Haus gut für die Zukunft aufgestellt sein kann und warum es sich lohnt, hier auch zu arbeiten, könnten Sie da etwas sagen?
Ich glaube hier, das Haus ist sehr gut aufgestellt. Ich habe Herrn Wessels ja wiederholt kennengelernt, auch beruflich. Er wiederum kennt meinen Bürovorsteher sehr gut. Und dann haben mein Bürovorsteher und ich mal diskutiert, was Herr Wessels sich denn wohl antut, dass er hier diesen Job so macht. Aber das war ganz ernsthaft. dann haben wir das ja immer weiter verfolgt und sind dann doch zu dem Ergebnis im Laufe der Jahre gekommen, etwas Besseres konnte hier dem Krankenhaus eigentlich nicht passieren. Sie haben ja vorhin von dem Trüffelschwein gesprochen, das kannten wir noch nicht, aber wir hörten immer wieder, dass er Fördertöpfe angezapft hat. Und ich glaube jetzt auch mit der Kollegin in der Geschäftsführung, dass das Haus gut aufgestellt ist und die ganze Entwicklung digital, da kann man als Außenstehender nichts zu sagen. Da erwartet man, dass das im Rahmen des Möglichen gemacht wird. Vordergründig sehen die Leute natürlich die Investitionen, die Gebäude und sehen natürlich auch die ganzen Abteilungen, Pflege, Krankenhaus, alles, was dazugehört. Und ich glaube, dass man hier zukunftsmäßig weiterdenkt.
Das wird ja nun in jedem Fall sehr deutlich, wenn es um das Thema Personal geht. Dr. Ralf Weise, als ärztlicher Direktor sind Sie ja auch da immer darauf bedacht, ausreichend entsprechend Personal vorhalten zu können. Ärztinnen und Ärzte, die motiviert sind, hier zu arbeiten. Sie sagten einmal, viele der Ärzte, gerade jene mit Migrationshintergrund, hätten keinen emotionalen Bezug zu Friseute und zum Oldenburger Münsterland oder zum Kreis Kloppenburg. Wie kann es dennoch gelingen, Personal hierher zu locken, in Anführungsstrichen, und auch zu binden? Geld ist vielleicht das eine, Ruhm und Ehre das andere.
Geld ist nicht da. Also mit Geld locken wir, glaube ich, nicht unbedingt jetzt im Vergleich zu anderen Kliniken, indem wir also besondere Gehälter anbieten oder einen Bonus oder sowas, locken wir nicht unbedingt Personal hierher. Und das Herlocken ist schon ein bisschen problematisch, gerade was junge Leute angeht. Jemand, der gerade fertig ist mit dem Studium und dann Interesse hat, in Friseute zu arbeiten oder überhaupt im ländlichen Bereich zu arbeiten, ist bei jungen Leuten, wie soll ich sagen, nicht gerade besonders ausgeprägt. Übrigens auch da ist es natürlich wichtig, wenn jemand hier anfangen will, dass er sieht, dass wir innovativ sind und dass wir auch hier interessante, moderne Medizin betreiben. Also da mit solchen Geschichten auch jemanden herzulocken, und im Rahmen der Möglichkeiten machen wir das auch. Also auch wenn wir jetzt keinen Roboter zurzeit haben, machen wir natürlich sehr moderne Medizin, und auch mit der Technik, die wir im OP haben, sind wir schon up to date und allem drum und dran. Wenn jemand erstmal hier ist, dann geht es natürlich darum, ein Arbeitsklima auch zu schaffen oder darzustellen und hier zu haben, dass jemand sich hier wohlfühlt. Und ob das Pflege ist oder auch im ärztlichen Bereich oder auch in der Verwaltung oder wie auch immer, scheint es uns doch ganz gut zu gelingen. Und wir müssen auch ein bisschen überlegen, wie sieht denn die Alternative aus? Wir haben eine Universitätsklinik, in der sie viel Ellenbogen haben. Nicht jeder hat Lust darauf, in so einem Betrieb zu arbeiten. Wir haben viele private Anbieter, die Aktien notiert sind, die also nicht unbedingt den Menschen jetzt im Mittelpunkt haben, sondern wirtschaftliche Gesichtspunkte haben. Wir haben die wirtschaftlichen Kriterien natürlich im Blick, und trotzdem versuchen wir im Rahmen der Möglichkeiten, das immer so zu leben, dass der Mensch im Mittelpunkt steht tatsächlich. Und zwar nicht nur der Patient, sondern auch die Mitarbeiter.
Wenn wir jetzt mal absehen von den Ärztinnen und Ärzten, was soll denn sich aus medizinischer Sicht für Patientinnen und Patienten konkret verbessern aus Ihrer Sicht, Herr Dr. Weise, etwa in Diagnostikabläufen oder auch in Kommunikation?
Wir verbessern ja immer die Versorgung der Patienten, aber wenn ich jetzt die Zeit, in der ich hier bin, schon Revue passieren lasse oder sehe, dann hat sich ja unheimlich viel getan. Ab 1. April bin ich 20 Jahren hier, ab dem kommenden April. Und in der Zeit hat sich ja schon viel getan, auch was die Versorgung der Patienten angeht, was die Patientenzimmer angeht. Auch mit dem Neubau hier haben wir sehr schöne Zimmer und Stationen dazu gekriegt, in dem also in der Regel maximal zwei Patienten in einem Zimmer liegen und all solche Dinge. Und das ist ja schon, und auch die Größe der Zimmer, die Qualität der Zimmer und all solche Sachen, das spielt natürlich auch eine ganz entscheidende Rolle. Und natürlich auch das, und das höre ich auch immer wieder, das Feedback kriege ich immer wieder von Patienten, die also woanders schon mal waren, die in größeren Kliniken waren, dass die Atmosphäre auf der Station mit allen Problemen, die wir hier natürlich auch haben. Also wir haben natürlich auch zwischenmenschliche Probleme im Haus, die wir klären und all solche Dinge. Aber wo ist das nicht? Haben wir, glaube ich, noch ein sehr bodenständiges, natürliches Arbeitsklima, und auch der Umgang mit den Patienten spiegelt sich so wieder.
Du beobachtest das Haus seit Jahren journalistisch. Wie glaubwürdig wirkt das auf dich? So Anspruch, Qualität?
Tatsächlich sehr glaubwürdig. Eine kleine Anekdote. Da saß ich mit einem jungen Assistenzarzt aus Südamerika zusammen, der HNO-Arzt werden will. Das kann er hier nicht fertig machen. Das heißt, er muss das Krankenhaus wechseln, um diese Ausbildung abzuschließen. Und dem hat man tatsächlich angemerkt, das hat er auch formuliert, dass er hier nicht weg will, weil er hier sich einfach wohlfühlt.
Und nun?
Nun geht er weg, weil er natürlich abwägen musste zwischen, was ist mein Berufsziel und was ist mein Herz im Grunde genommen. Er hat sich für das Berufsziel entschieden, was ich persönlich gut verstehen kann. Aber es war schon ganz, ganz ja berührend auch irgendwie für mich als Außenstehende zu sehen, wie schwer ihm das gefallen ist und wie er an dem Haus hängt. Das ist so ein bisschen dieses Herzblut, was ja auch in dem Podcast-Titel auftaucht. Ich habe auch so ein bisschen für mich eine Erklärung zusammengestrickt. Wir sind hier auf dem Land. Wir sind hier in einer kleinen, überschaubaren Region. Die Menschen, die hier arbeiten, die kennen sich. Das heißt, du gehst auch mit deinen Patienten ganz anders um, weil du natürlich genau weißt, das ist nicht nur irgendein Patient, das ist vielleicht die Schwiegermutter von der Cousine von der Nachbarin. Da ist dann sehr schnell ein direktes Feedback zwischen den Mitarbeitenden und den Patienten da und ganz automatisch ist auch ein familiäres Verständnis da. Weil du dadurch einfach eine ganz andere Atmosphäre, weil du dieses Herzblut hast, wo der Patient eben nicht nur eine Nummer ist, sondern im Grunde genommen ein Nachbar.
Das ist doch fast ein sehr schönes Schlusswort. Ich würde gerne von jedem von Ihnen noch einmal zum Schluss hören, warum das Jahr 2026 für das St. Marienhospital ein gutes wird, Yvonne Westerheide.
Wir können die Dinge, die wir jetzt schon machen, qualitativ auf ein noch höheres Level heben, können uns vielleicht in dem, was wir schon können, breiter aufstellen, warten aus der Politik den Zuspruch für alles das, was wir bisher schon tun. Und die kreativen Ideen, die Herr Wessels weiterhin hat, der wird ja auch nicht müde, dass sie weiterhin Unterstützung erfahren, dass ich Teil des Ganzen bleiben darf und wir weitermachen wie bisher.
Bernd Wessels.
Ich glaube persönlich, dass wir das hohe Leistungsengagement der Mitarbeitenden und die Abrufe unserer Gäste, unserer Patienten aus 2025 nochmal toppen werden. Ich hoffe persönlich, dass wir auch weitere finanzielle Förderung bekommen bei Ideen, die wir auch gemeinsam entwickelt haben, weil auch gestern sagte Herr Dr. Philippi, dass das ländliche Krankenhaus dann eine Zukunft hat, wenn Altenpflege oder Pflege mit Medizin, ländlicher Krankenhausversorgung und eine Spezialisierung zusammenkommt. Und diesen Weg haben wir eingeschlagen und von daher bin ich da guter Dinge, dass uns das auch gelingen wird.
Dr. Weise.
Ich finde, wir haben im letzten Jahr viele Strukturen geschaffen, unter anderem mit der Vollendung des Schutzschirmsystems und so weiter, aber auch mit Neubau und so, die wir jetzt in diesem Jahr schön mit Leben füllen können. Personell, aber auch von, also innerhalb des gesamten Hauses hier, pflegerischen Bereich, ärztlichen Bereich und so weiter, aber auch baulich. So dass ich mich darauf freue, so wie das einem jetzt schon gut angefangen hat, dass wir in diesem Jahr all die Möglichkeiten, die wir im letzten Jahr geschaffen haben, jetzt in diesem Jahr mit Leben füllen.
Franz Nonnenmacher.
Ich wünsche mir und erwarte, dass das Krankenhaus jetzt auf einer gesunden wirtschaftlichen Basis weiter betrieben werden kann, dass die Ärzte in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung ihre Vorstellungen auch realisieren können und dass Herr Wessels insbesondere immer noch kreativ Fördertöpfe auftut, die er anzapfen kann in der Zusammenarbeit mit Ihnen.
Kerstin Thien.
Also ich hoffe, dass wir weiterhin unsere Fachkräfte behalten können, dass wir die Mitarbeiterzufriedenheit weiterhin stärken können und dass wir auch zu einem guten Ausbildungsbetrieb oder ein guter Ausbildungsbetrieb bleiben und auch in diesem Jahr weiterhin viele Auszubildende generieren können.
Vielen Dank. Das war Herzblut und Heilkunst, der Podcast aus dem St. Marienhospital in Friseute. Mein Dank geht an unsere heutigen Gesprächspartner Bernd Wessels, Yvonne Westerheide, Dr. Ralf Weise, Kerstin Thien, Franz Nonnenmacher und Heiner Stix. Danke Ihnen fürs Zuhören. Empfehlen Sie uns gern weiter an alle, die sich für Gesundheit, regionale Versorgung und ehrliche Einblicke hinter die Kulissen unseres familiären Krankenhauses im Herzen der Eisenstadt Friseute interessieren. In 2 Wochen sind wir wieder da, dann mit einem neuen spannenden Thema aus dem St. Marienhospital. Bis dahin uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kors.